Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt garantiert nicht und auch nicht während der EM. Wir reden über den Fußball, wir das sind
Uni Balzert,
Andreas Boller und frisch von der Einwechselbank sozusagen
Olaf Kupfer.
Olaf, du bist heute auch unser 12. Mann, denn im Gegensatz zu uns beiden Uni, hast du das Spiel am Samstag gesehen, Deutschland gegen...
Gesehen habt ihr es auch.
Wir haben es auch gesehen, wollte ich gerade sagen. Aber
du hast der Einzige von uns, der im Stadion war.
Genau. Ja, und du bist auch hoffentlich nass geworden. Oder hast du ein Plätzchen gehabt, wo die...
Nee, zu meiner großen Freude habe ich einen Platz. Also man muss sich ja bei der Akkreditierung immer einen Platz aussuchen neuerdings. Da gibt es so eine Pick-Position, nennt die UEFA das. Irgendwann kann man sich das aussuchen. Und ich habe mir zu meiner großen Freude einen Platz etwas höher auf der Pressetribüne da ausgesucht. Und saß dann eigentlich im Trockenen, konnte dem beeindruckenden Regen zuschauen. Aber
das ist wie anderen bei der Arbeit zusehen, andere nass, genau. Zusehen, wie sie nass werden.
Hab da Fans,
macht auch Freude, gell?
Hab da Fans im Regen tanzen sehen. Also das war ja, in Dortmund ist das ja wirklich einigermaßen spektakulär, links und rechts. Irgendwie funktionieren da die Pumpen nicht auf dem Tribünendach und links und rechts hast du so wasserfallartige. Also kommt es da runter, das war ja also beim Türkei-Spiel auch schon so.
Es gibt Pumpen, die Dächer abpumpen.
So wurde es mir da erzählt. Ich habe da die Experten in Dortmund gefragt, warum das eigentlich da so passiert. Und,
Dieser Wasserfall ist gar nicht bewusst so, damit das Wasser abfließt. So,
angeblich sind da Pumpen kaputt auf dem Dach und so toll. Wird das Wasser da, läuft da.
Ja, da ist vielleicht ein Punkt, wo wir auch im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf kommen. Wie klappt die Organisation? Was sind so die kleinen Fallstricke für Fans und für Spieler und so?
Ja, ich meine, wenn man das so hört, vielleicht war da ja ein Mann auf dem Dach, vielleicht wollte der Pumpen reparieren. Da. Das kann da natürlich auch sein.
Uni, das wäre natürlich sensationell.
Wenn der einen Schraubenschlüssel dabei gehabt hätte, wäre er vielleicht so davongekommen. Ja. Aber die Stimmung im Stadion ist beschrieben worden und man hatte wirklich die Erinnerung, also ich habe sie jedenfalls, 2006, da bin ich ins Stadion gekommen, im Halbfinale gegen Italien und habe gedacht, was ist denn hier los? Die Italiener, also die italienischen Fans waren auf der Süd. Die berühmte Süd, die da hochgeht. Und da habe ich gesagt, das ist doch schon mal ein bisschen blöd gelaufen, weil die Kurve gibt so richtig Druck aufs Spiel. Gell? Oder bildet man sich das nur ein?
Ja, aber
ich fand das damals nicht so gelungen, weil im Spiel gegen Polen, dieses Oliver Neuville-Tor, da war die weiße Kurve da die Süd. Und die polnischen Fans standen auf der anderen Seite. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wer da steht, hat das Stadion.
Ja, das war mir aber auch nicht so bewusst, dass das 2-6 so war gegen Italien. Aber das war jetzt dann, da haben sie wahrscheinlich wieder daraus gelernt, weil die Deutschen waren jetzt wieder auf der Süd. Und insofern dänische Publikum aber auch relativ beeindruckend, muss ich sagen. Die haben dann mal die gegenüberliegende Seite besetzt und die ganze Schräge dann nochmal. Stimmungsmäßig war das relativ ausgeglichen, aber eigentlich eine sehr schöne Stimmung, finde ich.
Ja, aber gar ausgeglichen nicht. Ist doch eigentlich schon wieder enttäuschend. Wir haben letzte Woche, hatten wir ein bisschen gemeckert und haben gesagt, also ein Heim-EM ist das in den Stadien nicht, weil die Schweizer haben mehr Theater gemacht und irgendwie hat man das Gefühl, bei uns ist jetzt so Operettenpublikum oder vielmehr die noch übrig sind, die diese Auswahl vom Fanclub Nationalmannschaft überstanden haben. Also so richtig... Wir wollen nicht die von den 80er Jahren haben, die ganz Bösen, aber so die ganz Bösen machen natürlich die.
Ja, aber ein bisschen so ist es, glaube ich. Also diese ganz große Euphorie der WM 2006, wo das alles dann auch aufs deutsche Publikum abgefärbt hat, das sehe ich ehrlicherweise auch nicht. Und eine ganz nette Geschichte da am Rande in Dortmund. Es hat natürlich geregnet wie Sau, also wirklich die ganze Zeit. Also dann hat es irgendwann mal aufgehört, aber nach dem Spiel hat es wieder total geregnet. Und als die Leute dann aus dem Stadion wollten und durch den Regen mussten, da haben wir dann auch, dann warteten sie auf Taxen und so weiter, weil man natürlich ums Stadion auch überhaupt nicht mehr parken konnte und alle weit weg waren. Und da stand ich so eine Stunde lang mit dem Kollegen Thomas Schulz unter einem Bierpavillon und deutsche Fans dabei und alle irgendwie total genervt und so weiter. Und da kam ein dänischer Fan und sagte, ey, was ist denn los mit euch? Ihr seid doch gerade ins Viertelfinale eingezogen. Und alle nur so typisch deutsch, ach komm, jetzt geh weg, nerv mich nicht, es ist nass und kalt. Und also das ist deutsche Mentalität, glaube ich, auch ein bisschen, ne?
Ist ein bisschen schade.
Finde ich schade. Also wenn du dann ein Spiel gewinnst und ich finde, das ist ja dann auch ein Stadionbesuch, der außer der Reihe ist. Und wenn du dann auch noch gewinnst, dann müsstest du doch das ganze Ding so ein bisschen positiver. Vielleicht ist das auch ein Spiegelbild wirklich im Moment so von der Stimmung in den Stadien, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das am Samstag eine schlechte Stimmung war. Also soweit ich das beurteilen kann am Fernsehapparat, aber das ist schon schade, finde ich. Also,
aber jetzt wollen wir vielleicht nicht zu negativ
werden. Nee, nicht zu negativ, aber wir haben ja jemanden hier, der vor Ort war.
Ich glaube, viele, die für die ist das gar nicht, vielleicht das erste Länderspiel, was sie sehen, und die haben da so das Gefühl, man geht so dahin, eine Viertelstunde vor Spielanfang geht man ins Stadion und dann kriegt man noch ein paar Chips in die Hand gedrückt und dann kommt noch ein netter Mensch, der einem ein Bierchen bringt und dann sitzt man ganz gemütlich da. Nee, als Fan muss man bei so einem Riesenevent, da muss man mitleiden, das ist leider so, weil das läuft nicht nach Schema F. Das sind ganz andere Fanströme, gell? Aber du hast auch mehr Spiele gesehen, Olaf. Also klappt das denn in Düsseldorf besser? Aber das Problem ist ja, wenn ein Bundesligaspiel ist, das sind die Leute mit den Dauerkarten, die fahren mit ihrem Auto hin da auf den Parkplatz, die wissen, wie lange sie warten müssen, die sind leidensfähig, die kennen das alles, das läuft nach einem gewissen Regeln ab. Aber jetzt kommen, sagen wir mal, 20.000 Dänen die kommen alle mit der Eisenbahn angefahren und das ist ja auch ein böses Kapitel.
Eisenbahn, aber, ganz schlimmes Kapitel. Das hörst du wirklich von allen Fans, ja. Ne? Die Bahn in Deutschland schneidet ganz schlecht ab bei dieser Europameisterschaft. Aber die anderen Spiele, ja, ich war in Düsseldorf, ich habe Frankreich gegen Österreich gesehen. Also du hast schon recht, es ist also die ganz große Euphorie im Stadion kommt dann, wenn dann eher wirklich von den ausländischen Fans, da fand ich eher von den Österreichern tatsächlich, die gut mitgegangen sind, die ja auch allen Grund haben eigentlich zu feiern da im Stadion, spielen wirklich gut. Aber in München fand ich es ehrlicherweise gegen Schottland. Da war das deutsche Publikum eigentlich ganz gut dabei, muss ich sagen.
Oh, da war ja auch eine super Stimmung.
Wollte ich sagen, das ging relativ schnell los, schnelle Tore und so weiter. Ja. Ne? Genau. Ja. Man sagt ja immer, Fans müssen einen auch mal reinholen in so ein Spiel. Da hat aber die Mannschaft einfach vorgelegt, ne, in München und die Zuschauer mitgenommen.
Und am Samstag hattest du das Gefühl, dass so der Funke übergesprungen ist? Oder hatte man das Gefühl im Stadion, dass auch das Publikum das Spiel so ein bisschen mitgewonnen hat? Oder war das eher die Geschichte, dass die Spieler auf dem Platz im Endeffekt, weil es gab ja so ein paar Szenen, da hatte ich das Gefühl, da gab es zum Beispiel eine Grätsche von Musiala irgendwie links im Mittelfeld, wo der einen Konter verhindert hat. Da war das Publikum auf einmal voll mit dabei. Und dann natürlich der Elfmeter durch Havertz, das war ja auch eine Explosion.
Spielt eher die Mannschaft raus.
Die Mannschaft dann, ne? Ist es im
dass,
Moment. Ne?
Dass die Mannschaft das dem Publikum gibt. Ne? Und du hast auch manchmal so Spieler gesehen, das sieht man ja im Stadion immer ganz schön, weil du alle irgendwie im Blick hast. Die haben auch öfter mal so aufgeputscht, ne?
Ja, Rüdiger auch, ne?
Und Rüdiger genau sowieso. Der ist ja ein absolut wilder Spieler.
Ja.
Oder Sandro Wagner ganz oft auf der Bank und Richtung Publikum, Leute, macht noch mehr Lärm und so weiter, ne? Also es ist schon...
Ja, ich glaube, die Mannschaft hat kapiert, dass das nicht kein Automatismus ist. Und hinterher haben auch alle brav gesagt, wie toll das Publikum ist.
Ja.
Also im Hinblick auf das nächste Spiel. Also auf keinen Fall Publikumsbeschimpfung, weil das geht dann wirklich in die komplett falsche Richtung. Weil, ich sag mal, gibt ja auch ein bisschen Grund dafür. Also es sind jetzt einmal die Auswahl vom DFB und diese ganze Fankultur, die da irgendwo verloren sind. Aber es sind ja auch die 8 mageren Jahre, wo die Mannschaft halt eben auch möglich vor allem bei diesen Test- oder Freundschaftsspielen, die Menschen gequält hat mit bei Eintrittspreisen 80, 100, 120 Euro und nach 40 Minuten werden 6 Mann ausgewechselt und die haben auch keine Lust und denken an das nächste Champions League Spiel. Also die Mannschaft muss erstmal liefern und jetzt, ich denke mal, jetzt im Viertelfinale gegen Spanien sind sie in der Außenseiterrolle, würde ich mal sagen. Und da kommt
kein
so
Widerspruch.
Da kommt so jetzt halten wir mal alle zusammen. Jetzt sind wir mal.
Also das meine ich auch. Ich finde, die Mannschaft hat definitiv geliefert bisher, auch wenn die Spiele natürlich nicht über die volle Distanz immer total überzeugend waren. Aber jetzt ist ein Punkt gekommen. Gegen Spanien muss meiner Meinung nach auch das Publikum der Mannschaft helfen. Also weil sonst wird es sehr, sehr schwierig. Also jetzt braucht die Mannschaft auch Hilfe, finde ich.
Das ist wahrscheinlich jetzt auch der Knackpunkt, ne? Entweder, also gegen Spanien kann es natürlich auch übel enden, muss man sagen, haben wir gestern alles gesehen. Aber wenn du die Spanier jetzt besiegen solltest, dann ist es, glaube ich, der Knackpunkt, wo, also sage ich mal, auch das Publikum wieder versöhnt ist mit der Nationalmannschaft komplett, ne?
Aber zumindest, was die Fans angeht gegen Spanien, da habe ich die Hoffnung, dass das mal mindestens 50-50 ist, weil, ich sag mal, gegen so einen Block Österreich-Schweiz, jetzt, da würden die deutschen Fans einen kürzeren ziehen im Moment, da bin ich überzeugt. Aber gegen Spanien, die sind nicht ganz so... impulsiv und laut und das könnte schon das Stadion zumindest mal für den deutschen Mann. Aber ganz kurz, wer kommt weiter? Ganz kurz. Uni, denk nicht so lange nach.
Guckst du mich jetzt an oder an Olaf? Also,
könnt ihr euch überholen.
Ganz schwer zu sagen. Also,
ja, nicht schwer zu sagen,
Einer kommt weiter, ich sag, Deutschland kommt weiter.
Das Schöne ist gestern, ich glaube, ich habe nach dem Spanien-Spiel gegen Georgien 4, 5 gleichlautende Nachrichten von irgendwelchen Freunden bekommen, die gesagt haben, Deutschland hat keine Chance gegen diese Spanier.
Und was sagst du?
Ja, ich sage, natürlich haben wir eine Chance, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube auch, dass Deutschland gewinnt. Das ist jetzt sehr optimistisch, aber ich sag mal so ein Spiel muss erstmal gespielt werden. Wir sind ja nun wirklich grundsätzlich eigentlich auf Augenhöhe, wenn man das deutsche Team sieht. Spanien muss einem Angst machen, aber ich glaube, wir haben schon auch noch ein paar Rezepte, um denen ein bisschen das Tempo zu nehmen.
Macht mich wieder ein bisschen optimistischer, weil du hast die Mannschaft im Stadion gesehen, also du hast die aktuelle Tagesform gesehen. Es ist ein Unterschied, ob man ein Fußballspiel vorm Fernseher sieht oder im Stadion. Joe Montana, der legendäre Quarterback von den San Francisco 49ers, hat keine Kommentare abgegeben. Er hat dann immer gesagt, ich habe vom Fernseher gesehen, ich muss im Stadion sitzen, um ein Footballspiel zu beurteilen. Genauso ist es um das Tempo, um die Intensität und die Raumaufteilung. Muss man eigentlich im Stadion gewesen sein, da auch möglichst einen guten Platz. Aber ich sag, Spanien kommt weiter, weil ich muss mir ja selbst treu bleiben. Ich habe vor dem Turnier gesagt, Spanien wird Europameister.
Ja, du kannst auch deine Meinung noch ändern. Nein. Das ist jetzt ein Spiel für sich.
Es gibt eigentlich keinen Grund, die Meinung zu ändern.
Doch, es gibt Gründe. Ach so, für deine Meinung.
Weil ja, gut, die Spanier haben eigentlich noch überperformt. Also was jetzt meine Erwartung, was Spanien angeht, haben die das noch übertroffen, weil so eine Mischung, die eigentlich angelegt wie die deutsche Nationalmannschaft, erfahrenes Mittelfeld. Hinten, mal gucken, das ist bei Spanien auch der Schwachpunkt, die Innenverteidigung. Und vorne die jungen Leute, die Zauberer, die mit Tempo, bei uns Musiala und Wirtz oder Havertz mehr mit Technik.
Ja.
Bei Spanien halt dieses irre Tempo. Und dann vor allem Rodri,
Williams,
Fabio.
Ja, Olmo, wenn er noch
Olmo, wenn sie wird. Noch bringen. Und die ganze Bank, die sie noch da rein.
Aber trotzdem, Andreas, gibt es Chancen auch gegen Spanien, weil ich glaube auch, dass die Spanier bisher so ein bisschen wie so durch Butter gegangen sind. Natürlich gegen Georgien sind sie in Rückstand geraten, da haben sie so leichte Probleme gehabt. Und wer weiß denn, wie die Spanier reagieren, wenn sie mal wirklich in einem Spiel Widerstand bekommen, sich nicht durchsetzen. Diese Flügelzange, Jamal und Williams, bei denen hat bisher vieles geklappt. Was ist mal in einem Spiel, wo dann halt viele Dinge nicht klappen? Wie reagieren die dann? Also
da musst du als Trainer, glaube ich, gleich nochmal sagen, wie wir uns da genau ausrichten gegen die Spanier.
Ja, ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung, wenn ich ehrlich bin, weil ich weiß nicht, ob nur als Beispiel Kimmich auf der rechten Seite der richtige Gegenspieler ist für Williams, für deren Offensiv.
Also Benjamin Henrichs Einwechslung vielleicht mehr als nur.
Also Henrichs ist ja eingewechselt worden, aber auf der linken Seite. Ja. Also Kimmich hat ja durchgespielt. Ja. Ja. Henrichs ist eigentlich ein Spielertyp, der gegen solche schnellen Flügelspieler der richtige wäre, weil er schnell ist, weil er athletisch ist, zweikampfstark ist. Vielleicht gibt's da einen Wechsel, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob Nagelsmann sich jetzt komplett auf den Gegner einrichten möchte.
Ja.
Oder ob er sagt, wir spielen unser Ding durch. Sehr schwierig, finde ich.
Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ne? Richtest du dich jetzt voll nach Spanien aus oder bleibst du einfach bei deinen Stärken mit der gleichen, mit der ähnlichen Elf? Er hat ja jetzt schon mal ein bisschen gewechselt. Aber ich habe zum Beispiel auch so meine Bedenken bei den Außen. Also von der Williams beeindruckt mich total, wie schnell er spielt, diese ganze Passstärke der Spanier vorne sowieso. Ich bin großer Fan von Dani Olmo immer. Also ich finde ihn auch besser als Morata vorne da.
Ja, wobei Olmo ist eher so ein Mittelfeldspieler.
Ja, gestern ist er ja auch so ein bisschen. Ja. Also das war vorne und der junge 16,
Jamal.
Ja. Das ist schon hohe Qualität. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, auch bei den Außenverteidigern. Kimmich glaube ich nicht, dass er ihn rausnehmen wird. Dafür ist er jetzt einfach auch gut im Turnier, fand ich. Also ich finde, er auch jetzt gegen Dänemark stark gespielt. Und ich sehe ein bisschen Probleme auch bei Raum, ehrlicherweise. Der ist zwar schnell, aber der ist in der Defensive nicht so griffig, wie er nach vorne spielt. Also da lässt er sich manchmal schon noch mal ganz gerne überlaufen, ein bisschen lässig. Da sehe ich, glaube ich, eher Mittelstädt auf der linken Seite.
Ich sehe auch deswegen eher Mittelstädt, weil ich finde, dass Mittelstädt eigentlich so im eigenen Ballbesitz der ruhigere Spieler ist. Raum ist so dynamisch und macht Tempo nach vorne. Ist aber, finde ich, wenn es darum geht, so im eigenen Ballbesitz zu kombinieren, ein bisschen schlechter als der Mittelstädt. Und ich finde, wenn du gegen Spanien eine Chance haben willst, dann darfst du natürlich nicht die ganze Zeit den Spaniern den Ball überlassen, weil wenn die den Ball haben die ganze Zeit, dann läufst du nur hinterher. Ich finde, Deutschland muss auch selbst Akzente setzen im eigenen Ballbesitz. Und da finde ich auch, dass Mittelstädt, glaube ich, der geeignetere wäre in der
Was mich aber nochmal interessieren würde, du als Trainer, wie nimmst du denn den Spaniern dieses Spieltempo? Also eigentlich muss Deutschland ja erstmal die sich so ein bisschen ranholen aufs eigene Tempo. Also Deutschland spielt ja jetzt auch nicht langsam, aber schon deutlich langsamer als die Spanier. Und ich glaube eigentlich, du musst den Spaniern erstmal ein bisschen das Tempo aus dem Spiel nehmen. Ne? Wie macht man sowas?
Also ich finde, die Georgier haben es gestern so die ersten 30, 35 Minuten so ein bisschen schon auch vorgemacht, weil die standen sehr tief natürlich. Ich meine, so tief wird Deutschland nicht spielen. Deutschland wird auch nicht mit dem gleichen System spielen wie Georgien, weil die Georgier haben gestern mit einer Fünferkette gespielt. Aber man sollte schon gucken, dass man den Spaniern nicht zu viele Räume gibt, weil wenn es um Umschaltsituationen geht. Weil wenn die haben, dann wird es brandgefährlich. Deswegen glaube ich, dass die deutsche Mannschaft vielleicht am Freitag auch einen Tick tiefer stehen
wenn
wird.
Wenn man die Tiefe nimmt,
genau.
Also wenn man praktisch hinten steht, kann man keine tiefen Läufe mehr zulassen, weil da ist kein Platz.
Genau,
mehr.
Und dann muss man natürlich gucken, dass man bei eigenem Ballbesitz schnelle Umschaltsituationen. Das ist
der Weg zum Tor. Aber
genau, weiter. Ist ja natürlich ein bisschen weiter, das ist richtig. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Spiel letztes Jahr, als Rudi Völler auf der Bank saß gegen die Franzosen. Da hat Deutschland auch ein bisschen tiefer gestanden. Da haben sie unter anderem mit Jonathan Tah auf der rechten Seite gespielt. Also auf der Außenverteidigerposition. Und auf der anderen Seite hat Henrichs gespielt, soweit ich mich erinnern kann.
Meinst du, das wäre eine Alternative?
Das wäre eine Alternative, ja. Aber dann hast du natürlich die Gefahr, dass du alles umkrempelst.
Ja, ja, ja.
Und das ist auch eine große Gefahr.
Anton in der Innenverteidigung.
Oder? Nee, dann hast du Schlotterbeck und Rüdiger. Und Rüdiger, weil Schlotterbeck hat ein gutes Spiel gemacht.
Weil die Entscheidung muss ja auch getroffen werden. Tag kommt jetzt nach der zweiten Karte wieder zurück.
Aber vielleicht.
Und Schlotterbeck ist kein Streichkandidat.
Nee, eigentlich nicht. Deswegen könnte, also ich bin jetzt nicht Nagelsmann, aber das ist vielleicht.
Du bist heute unser Nagelsmann.
Also das hieß aber Kimmich spielt nicht, ja. Das hieße Raum spielt nicht und Mittelstädt spielt auch nicht. Das,
ja, alles möglich.
Das
ich habe gestern noch mein spontaner Gedanke war gestern Abend auch vielleicht mit vier Innenverteidigern sozusagen auf der Kette.
Das ist ja
wie damals Juri
2014. Bilbedes war auf einmal Außenverteidiger.
Ja,
ja. Weil der eigentlich überhaupt nicht kann, aber
linker Außenverteidiger.
Und der Weltmeister geworden.
Jetzt revolutionieren wir ja schon so ein bisschen das deutsche Spiel gerade, ne? Gegen
doch, doch, wir machen
also bauen wir nochmal ganz neu auf.
Wir haben es gefunden. Und im Mittelfeld, sage ich mal, Rodri natürlich, aber dafür, da finde ich, braucht sich Deutschland überhaupt nicht zu verstecken im Mittelfeld, weil Toni Kroos ist da.
Gündogan.
Du hast Havertz als jemand, der, also ich glaube, Deutschland hat definitiv offensiv Waffen, um Spanien weh zu tun.
Ja. Gut, dann haben wir ja eine Aufstellung. Neuer im Tor.
Neuer im Tor, ja.
So, Rüdiger und Schlotterbeck.
Innenverteidiger,
rechter Verteidiger, weiß ich nicht.
Rechter Verteidiger,
Kimmich fängt an.
Ja, also ich glaube, er wird Kimmich drin lassen. Das waren jetzt nur meine Gedanken.
Kann er links spielen?
Könnte er rein theoretisch, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er den auf die linke Seite...
Nee, das kann er nicht. Nee. Dann geht's nicht.
Nee. Ja, wer spielt dann links?
Wer spielt dann links?
Ja, Stett oder Raum. Also... Ja. Ja, also für Nagelsmann oder Nagelsmann ist so, dass er sagt, ich weiß ganz genau, wen ich jetzt spielen kann. Natürlich, also wir zerbrechen uns den Kopf, aber... Okay.
Ich glaube, gegen Spanien wird auch Andrich wichtig, ne? Im defensiven Mittelfeld sozusagen, dass er da ein bisschen Rodrigskreise ein bisschen wehtut.
Einer muss Aua tun, hilft alles nichts. Ja, und vorne Havertz hat sich festgespielt, da gibt's gar nichts.
Und die Frage ist, ob Sané oder Wirtz...
Da habe ich eine klare Meinung.
Habe ich auch eine Meinung.
Bitte?
Er wird es spielen, aus meiner Sicht. Also ich bin eigentlich Sanés Fähigkeiten in
Also ich sehe es so ähnlich, weil ich würde eigentlich auch lieber Wirtz sehen. Aber wenn es darum geht, Umschaltsituationen zu haben, um im Tempo nach vorne zu kommen, ist eigentlich Sané der Richtige.
Wie gesagt, ich war wirklich enttäuscht, wie er dann den Sané hat aufgebunden. Sané hat es gut gemacht. Und wenn wir die ganze nach unserer Überlegung tiefer stehen, dann ist natürlich
ist Sané der Richtige
aber, der in die Tiefe. Ja, da habt ihr recht, grundsätzlich. Aber fandet ihr wirklich, er hat es gut gemacht gegen Dänemark?
Nee, ich fand ihn jetzt nicht so besonders, wenn ich
ehrlich bin. Ich habe viel weniger erwartet.
Ja. Die Erwartungen sind schon relativ runter.
Also er hat auch 90 Minuten durchgespielt.
Ja, ich habe viel weniger
erwartet. Das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass...
dass er ihn gegen Spanien aussieht.
Ich habe ehrlich gesagt.
Nee, dass er ihn wieder spielen lässt.
Ja, er hat zumindest mal nicht seinen Eigensinn abgelegt. Und das war schon mal viel wert. Also diese eigensinnigen Aktionen, ich muss da Tor machen, damit ich in die Mannschaft komme,
Ja, Ja, jetzt hat er ja von Anfang an gespielt.
Er kotzt mich an, ehrlich gesagt. Das ist richtig daneben.
Ja, vielleicht. Aber auch für Sané, finde ich, ist das genauso wie für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist ein totales Schlüsselspiel. Also entweder du gehst nach Hause, vielleicht macht Toni Kroos sein letztes Länderspiel.
Gegen Spanien.
Darf man auch nicht vergessen, in welcher Situation er im Moment ist. Hätte ja auch gegen Dänemark sein. Ja, genau.
Spanier sagen, und das ist dann wirklich die Ironie des Schicksals.
Absolut. Also totales Schlüsselspiel für die Nationalmannschaft, weil entweder gehst du nach Hause oder du fliegst raus oder du kommst weiter. Toni Kroos könnte sein letztes Spiel gegen Spanien machen. Sané, wenn er spielt, könnte das Spiel seines Lebens eventuell machen. In Anführungsstrichen.
Also da will ich jetzt nicht. Jetzt komme ich doch nochmal ins Überlegen. Also wenn ihr so für Sané
Nein,
ihr habt aber recht.
Also es geht nur darum, weil man
des Spiels,
man wahrscheinlich etwas tiefer steht.
Ich bin einfach ein großer Wirtz-Fan. Also auch alleine, wie er
in dem Moment
dieses Abseitstor, wie er den mal schön wieder über den Torwart läuft in der 90. Minute.
Aber ich glaube, in dem Moment, wo es darum geht, einen Rückstand aufzuholen, da war natürlich verdammt schwer wird. Also ein Einzel für Spanien, das ist schon fast die halbe Geschichte.
Schwierig,
ja. Und dann muss er natürlich, wird es ein anderes Spiel und dann ist wahrscheinlich, er wechseln. Er muss vor allem rechtzeitig wechseln, nicht bis 75. Minute, bis alle Messen gelesen sind.
Ja, das stimmt. Zumal wenn man wirklich gute Alternativen hat
auf der Bank eigentlich. Genau, und die Spanier haben noch so viele Alternativen. Ja, wenn man sieht, so ein Grimaldo, den würden wir direkt schnell noch einbürgern, linke Seite wäre auch gut.
Aber bei Sané zum Beispiel habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht, wenn ich den so mit dem Williams vergleiche, schon, also von der Schnelligkeit und so ähnlich, aber der Williams ist für mich einfach noch viel zielstrebiger. Und passschärfer sozusagen unterwegs.
Er ist halt auch in
der Sané super lässt Form, mich immer verzweifeln, weil der natürlich viel schneller als alle anderen ist. Ich finde den einfach eigentlich sensationell.
Der ist in einer überragenden Form, der gute Mann. Und er ist in voller Freude, spielt er damit und macht sich überhaupt keinen Kopf. Und Sané ist ein ganz anderer Spieler, der schon aus einiges hinter sich hat. Verletzungen, Tiefs und man zweifelt und all sowas. Das ist für den
Also Williams der größte Unterschied ist, finde ich, dass der Williams total unbeschwert
keine
spielt,
Erwartung.
So wie Sané vor 7, 8 Jahren
gespielt hat. Ja, genau, sowas.
Das ist, finde ich,
halt der Preis des Älterwerdens.
Ja. Andreas, willst du uns mehr davon erzählen?
Das, mit dem Alter hat man dann auch mehr Spiele gesehen, aber das nutzt den Jungs ja auch nichts. Also Erfahrung alleine ist schon mal gut. Die haben sie im Mittelfeld, die Spanier, die haben wir. Also es spiegelt sich, kann auch ein furchtbares Abnutzungsspiel werden, wo dann irgendwo keiner will einen Fehler machen. Aber gut.
Aber ich finde, die ersten 20 Minuten waren super von Deutschland. Da haben sie wirklich gut gespielt, haben Dänemark eigentlich so eingeschnürt, kann man sagen. Und wenn du da in Führung gehst, dann kann es sein, dass so ein Spiel dann auch souveräner über die Bühne geht. Und ich finde, wenn sie das hinkriegen gegen Spanien, auch wieder so zu Beginn, dass sie, auch wenn sie nicht so mehr Ballbesitz haben sollten, aber trotzdem eine gewisse Dominanz ausstrahlen und dann in Führung gehen und dann das Stadion mit dabei ist, dann ist doch alles möglich. Also,
wollen wir nicht mehr schwarz sehen. Ne?
Freitagabend, gibt kein Stadtfest.
Mal 18 Uhr,
Sonst kommen die Wuppertaler auf die machen noch ein Stadtfest, gucken nochmal auf den Spielplan und denken, ach, Deutschland-Spiel an dem Abend. Bei der EM zu Hause, machen wir doch ein Stadtfest.
Ja,
war eine super Idee. Aber
Das Stadtfest, das stand, glaube ich, schon ein bisschen länger fest. Ne? Aber auf der anderen, die EM stand ja auch schon ein bisschen länger.
Ich würde auch sagen, aber gut, jeder macht das so, wie er kann. Ja, sonst?
Wir müssen aber noch mal kurz über die Entscheidungen sprechen.
Ja. Der Lothar ist ja heute nicht da. Alle, die werden ihn ja schon vermisst haben, den hätten wir gerade heute gerne gehabt, aber er ist leider verhindert. Und Lothar hat mir gerade mitgegeben, also Deutschland gewinnt 3-1 gegen Spanien, klar.
Natürlich.
Und Lothar hat in der Westdeutschen Zeitung heute einen Kommentar geschrieben, hat geschrieben, also ungefähr, ich sage jetzt übertreib mal, also lass den ganzen Kram mit dem VAR, macht den Fußball kaputt, ist alles irgendwie...
Alles Käse.
Käse, so.
Ja.
Du hast ja im Stadion gewartet. Du hast ja auch nicht gewusst, was passiert ist.
Erstmal kannst
du das...
Im Stadion siehst du das ja erstmal.
Ich habe sofort gesagt, abseits.
Wirklich?
Ja.
Ich nicht.
Also
ich
intuitiv.
Nicht. Also ich habe abseits gesagt, weil der Torschütze ja sozusagen in der ersten Situation im Abseits stand, aber dann ist es ja eine neue Situation.
Ja, ich habe aber gedacht, die erste Situation.
Das habe ich auch erst gedacht, aber dann, als dann also Abseits entschieden wurde,
zum Kopfball.
Es ist ja so, man sieht auf der Tribüne ja, hat ja der ein oder andere Monitor und dann siehst du die Zeit natürlich schon auch. Aber ja, abseits schwierig, ne? Also das Witzige ist wirklich, ich habe da Profi-Schiedsrichter an diesem Wochenende gehört, der eine sagt, alles richtig entschieden, top, habe ich im ersten Moment auch gesagt. Dann habe ich ein Interview mit Urs Meier gelesen, der alte Schweizer Schiedsrichter, der sagt, beides Fehlentscheidungen.
Warum?
Weil Beim Handspiel sagt er, ja, da habe ich aber kurz auch überlegt, ob er die letzte Schiedsrichterschulung vielleicht nicht mitgemacht hat. Er sagt, es gibt gar keine Bewegung zum Ball, sondern der Ball zur Hand. Für ihn kein Elfmeter. Und was ich aber tatsächlich überzeugender fand, dieser Moment des Abspiels, den zu definieren für diese Entscheidung, wir reden da ja von...
Also bei der Abseitssituation.
Jetzt, wir reden von 5 Millimetern oder was, ne? Das ist ja nun wirklich schwierig.
Das sagt ja auch der Trainer Dänemarks. Ja. Das sagt er. Also ich finde das Interview mit dem, als er sein Handy rausgeholt hat, dass ob man das jetzt mit dem Handy jetzt so machen muss, sei mal dahingestellt. Aber ich fand das Interview oder seine Antwort fand ich super. Er hat gesagt, vielleicht hätte Deutschland auch so gewonnen. Deutschland war auch die beste Mannschaft, meine ich, hat er gesagt. Stimmt auch, ja. Aber das heißt ja nicht, dass Dänemark das Spiel nicht hätte trotzdem gewinnen können. Ich kann das total nachvollziehen, seine Meinung, weil das ist für den Fußball, für Deutschland ist es gut, aber für den Fußball ist das eine Katastrophe. Ja, so jetzt stell dir mal vor, Andreas, das ganze Ding wäre andersrum gelaufen.
Jetzt komme ich und sage genau das Gegenteil. Erstmal Urs Meier, der hat den Ballack ums Endspiel gebracht 2002. Den dürfen wir gar nicht mehr fragen, obwohl er damals hat er ja gut gepfiffen, weil die Koreaner hatten ja vorher zwei Schiedsrichter eingesetzt bei den Spielen gegen Italien und Spanien, die sie ins Halbfinale gebracht haben. Also Urs Meier, so weiß ich nicht, muss man nicht fragen, der ist lange raus. Mit dem Handy zeigen... Der hat er schlau gemacht, hat er nicht auf dem Platz gemacht, dem Schiedsrichter gezeigt.
Ja, das hat der Manu auch mal gemacht.
Gaetano Manu hatte eine Szene aufgenommen, ist dann nach dem Spiel auf den Platz gegangen, hat dem Schiri die
Geschichte. In der Halbzeitpause
hat er. In der Halbzeitpause.
Genau,
ja, da gab die rote Karte.
Ja,
ist verboten. Ja. Also, aber in der Pressekonferenz ist nicht verboten. Nee. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was soll die Diskussion? Vor dem Spiel werden die Regeln festgelegt. Wenn man sie vorher sagt, wir machen das mit dem VAR, dann bitte schön die Klappe halten. Wir können ja nicht beim Schachspielen anfangen, während des Spiels sagt einer, ja, spielen wir mal ohne Bauern. Ja, geht doch nicht.
Vorher
stehen die Regeln fest. Wenn die Regeln besagt, wir machen die Abseitslinie und der VAR kann nachmessen, dann kann es 1 Millimeter sein. Du kannst nicht die Regeln während des Spiels ändern.
Er sagt ja nur, wer kann mit 100%iger Sicherheit sagen, den Moment des Abspiels, das sagt er. Ja, das sagt er.
Das ist mal eine kurze Frage. Ist der technisch eigentlich auch möglich durch diesen Kontakt sozusagen kannst du
du hast doch
diese Schallwellen.
Du hast doch den Sensor im Ball.
Dadurch müsste es ja eigentlich.
Ja, natürlich.
Du hast den Millimeter genau.
Der hat ja auch gemessen, was kein Mensch gesehen
hat. Aber der Sensor im Ball hat doch nichts mit dem Abspiel zu tun, oder?
Weil er dann ja die Erschütterung sozusagen des Tritts.
Und der hat ja auch gemessen, dass der Ball die Hand berührt hat. Also ein Impuls war da.
Aber zu der Situation würde ich gerne sagen, natürlich hat der die Hand berührt, aber wie viele Situationen gab es schon, so ähnliche, wo der Schiedsrichter aber keinen Elfmeter
hat? Da sind wir uns ja einig, dass die Regel völlig verwaschen.
Also ich will damit nur sagen, so klar ist es ja nicht, weil der eine Videoassistent wertet das als Handspiel und Elfmeter und der andere aber nicht. Und das ist das Problem.
Das ist die Regel, die ist ja völlig wahnsinnig, weil da weiß ja keiner mehr, was
los ist. Das sagt auch der dänische Trainer in der Pressekonferenz. Er sagte, tell me the rule. Ja. Tell me, erzähl mir, wie diese Regel lautet. Ich verstehe
es. Und das meine ich. Und das ist halt auch, für die Dänen ist das natürlich...
Das geht los von der Kreisliga bis zur Europameisterschaft und zur Weltmeisterschaft. Wenn die Verbände da nicht mal eine Regelung finden. Irgendwas ganz Einfaches. Und so, und dann wissen alle... Ja. Das ist die Regel und dann wird es einfach so geschehen. Alles, was gegen die Hand geht oder ich weiß es nicht, oder eigentlich sie müssen irgendwas erfinden. Eigentlich
müsste man wieder zurück zum
Vielleicht auch die ganze Technik weg, aber das wäre dann natürlich... Das
wird nicht mehr passieren.
Ich will damit sagen, dann machst du das Spiel natürlich nicht gerechter, sondern wieder ungerechter. Ja. Aber ich finde, wenn man das auf die Waage legt, diese Technik und Fußball so
was
wie...
Was da verloren geht, das ist... Es ist schon so, du hast ja bei jedem Tor inzwischen... dann irgendwann Überprüfung, Pause und das ist schon...
knickt auch die Stimmung dann im Stadion. Ja.
Das nimmt auch dem Schiedsrichter die Hoheit, finde ich.
Ja.
Auch wenn das sagt der Lothar immer wieder, Fußball ist ein Fehlerspiel, man muss akzeptieren, dass Fehler passieren.
Ja.
Und man sieht ja, dass auch mit der ganzen Technik trotzdem Fehler passieren. Damit meine ich jetzt nicht nur dieses Spiel am Samstag, sondern grundsätzlich... Der eine Videoschiedsrichter wertet das als Handspiel Beispiel am Samstag und der andere nicht.
Aber insgesamt kann man sagen, die Schiris sind jetzt nicht irgendwie besonders auffällig, verhaltensauffällig, die Spieler auch nicht, außer dass sie ganz gut spielen. Also ich finde, vom Niveau her
und
weiterhin.
Das ein oder andere Eigentor schießen. Das stellen wir ja auch fest. Ne? Also Eigentore ohne Ende.
Es kommt wahrscheinlich auch einfach von dem Druck, den die Stürmer machen. Wie gestern unser Quaradonna, der den Druck auf den Lenormand machte.
Ja. Wenn er den Druck nicht gemacht hätte, dann wäre dieses Tor auch nicht wahrscheinlich zustande gekommen.
Aber für die Georgier, die haben einfach 2-3 Ansätze gehabt, da 2-0 zu machen. Dann hätten sie vielleicht die Spanier ein bisschen ins Wackeln bringen können. Aber ein Tor, da haben die sich nicht groß aus der Ruhe
bringen. Aber Fußball spielen konnten sie auch, ne? Also muss ich schon sagen, finde ich.
Georgia,
ja. Ah, super. Also dieses Flachpassspiel und so hinten auch
raus. Und im Tempo nach vorne.
Also das Dribbling war, aber jetzt zu merken, das vierte Spiel, da war schon so ein bisschen der Batterie.
Ja, jetzt stell dir mal vor, Andreas, du stehst auf dem Platz, spielst gegen Spanien und legst 2-1 hinten. Dann lassen die Kräfte auch bei dir irgendwann mal nach, glaube ich. Also ich glaube, gegen die hast du wirklich nur eine Chance, wenn du lange führst und die anrennen und irgendwann mal keine Lösung mehr finden.
Ja. Und England sehe ich nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Wird laufend niedergemacht von allen möglichen Leuten.
Echt?
Also ich wüsste jetzt nicht.
Ich sehe sie schon so schlecht.
Also ich finde die Engländer eine totale Katastrophe.
Ja, ich auch.
Viel zu langsam. Die werden sich ins Finale durchwursteln.
Das kann natürlich
sein. Das sind die Nachfolger der deutschen Mannschaft der 80er Jahre.
So ähnlich spielen sie auch, da hast du recht. Und Ramelow, Hamann im Mittelfeld.
War natürlich ein Riesendussel, aber das sind genau die Tore, die haben dann Klaus Fischer und sonstige Leute in der Nationalmannschaft auch gemacht. Weil einfach dann kommt mal so dieser Moment der individuellen Qualität und dann macht der Berliner.
Ja, aber ich glaube, Andreas, so werden die nicht ins Finale kommen. Also die können natürlich ins Finale kommen, wenn sie besser Fußball spielen, aber mit den Leistungen werden die nicht ins Finale kommen.
Spielen jetzt gegen die Schweiz.
Und dann heißt es natürlich, ich hätte es nicht gedacht, Daumen drücken für die Schweiz. Also weil die Mannschaft mir einfach sympathischer ist, weil, wie gesagt, ihr habt ja recht, das ist alles. Man glaubt nicht, dass da Spieler rumlaufen, die alle irgendwie 10 Millionen Euro im Monat verdienen oder im Jahr mindestens.
Ja, vielleicht.
Monat,
ja,
nicht.
Ja, ja.
So viel ja doch auch wieder. Aber im Monat.
Ein Freund von mir war gestern in Gelsenkirchen im Stadion, der schrieb mir, irgendwann wird Zeit, dass Schalke hier wieder spielt. Ja. Das ist besser.
Und das heißt was.
Das heißt was.
Ja, aber so ganz so schlecht. Ich glaube, das ist auch so ein Bashing da, so ein England-Bashing. Jetzt sind wir mal alle mosern wir über England. Ja. Also ganz so schlimm sehe ich nicht. Die Slowaken haben wirklich überragend gespielt.
Ja, haben die auch, ja.
Also wirklich auch die waren nachher natürlich knatsch kaputt und haben dann eine Ecke und einen Einwurf nach dem anderen. Der eine Einwurf zu viel. Das war halt.
Das Ding
konnte
also,
man raushauen. Dann macht der, quetscht der dann irgendwie. Aber das ist, wenn wirklich die Batterie leer ist. Dann ist Ende, dann geht nichts mehr.
Aber ich meine, ich will das auch, die Slowaken haben richtig gut gespielt. Das will ich auch gar nicht schmälern, aber ich finde England wirklich schlecht. Also das hat mit Bashing gar nichts zu tun. Ich finde, da passt hin und vorne gar nichts zusammen.
Auf der einen Seite kann man ganz froh sein, dass die Deutschen im Viertelfinale nicht irgendwie noch so einen Gegner kriegen, wo alle sagen, ja, den musst du weghauen. Also das wäre jetzt auch im Achtelfinale so, Slowakei oder Slowenien, wo alle sagen, ja, das ist doch so ein Außen- oder Georgien. Da bin ich ganz froh, dass sie jetzt Dänemark...
Ja, jetzt haben sie Spanien. Jetzt
in Spanien, da kann keiner, wenn man da rausfliegt, dann kann man wenigstens sagen, ja gut, gegen den späteren Europameister rausgeflogen. Ja, die Schweizer, wie gesagt, ist normalerweise nicht mein Fall, weil die Fans sind schon entweder ganz knackig, so im Selbstbewusstsein und so ein bisschen.
Aber die spielen auch gut, richtig gut.
Aber Schweiz, absolut. Ich bin sowieso Schweiz, Österreich, also auch Österreich traue ich noch viel zu.
Können ein Halbfinale.
Absolut. Jetzt muss ich einmal sagen, Österreich ist bei mir im Tipp vor dem Turnier im Halbfinale gewesen.
Ah, okay.
Also,
aber Olaf, am Dienstag ist vorbei, Österreich.
Gegen die Türkei, natürlich, Üni, natürlich. Auch der Taxifahrer in Dortmund mir gesagt.
Der türkische?
Der war auch ein türkischer
Also was
Taxifahrer.
Mich sehr wundert ist,
was ich sicher.
Viele Türken sagen wirklich, Türkei hat keine Chance.
Ja?
Also das wundert mich sehr und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die Türkei weiterkommt, weil, also Österreich spielt ein super Turnier, ist auch höchstwahrscheinlich die bessere Mannschaft, aber die Türken sind unberechenbar.
Ja.
Im Positiven wie im Negativen. Also wenn sie als Favorit ins Spiel gingen, gegen irgendeine andere Mannschaft, dann wäre ich mir nicht so sicher, ob sie es schaffen. Aber in solchen Spielen ist die türkische Mannschaft unberechenbar. Ja. Also ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die Türkei...
Leider hat der Schiedsrichter im Spiel jetzt Türkei gegen Tschechien.
Ja. Hat ein paar gelbe Karten gezeigt.
Ja, genau. Waren ein paar zu viele. Also da, ja, da tut mir echt leid.
Das spielt auch nicht. Ne? Ja. Aber es gibt aber Türken, die sagen, weil er nicht spielt, gewinnen.
Ist ganz gut. Ja. Endlich ein Problem.
Wieso das? Weil das ist bei der Zukunft.
Ja, ich kenne halt jemanden, der meinte, der würde das Spiel verlangsamen und so weiter. Der Sergen der ist ja auch im Wuppertal ein Begriff, mit dem habe ich letztens gesprochen.
Sportfreunde sagte, Baumberg, der wäre aufgestiegen in Regionalliga, aber die Baumberger haben dann...
Auch zentraler Mittelfeldspieler.
Aber haben sie denn einen Ersatz dafür?
Ja, die haben schon einen Ersatz. Also die
haben einer, der die Qualitäten hat und so die Erfahrung und die Ruhe.
Ja, natürlich nicht diese Vita wie er. Und ich meine, der macht auch ein super Tor, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich finde, individuell gesehen, finde ich, hat die Türkei die besseren Fußballer. Die Schweizer sind, die Österreicher sind so als Team kompakter und besser. Aber
war ja immer schon so. Ne?
Aber von der Individualität finde ich die Türken, finde ich die türkischen Spieler besser
als. Bist du da sicher?
Ja, so im Gesamtgemenge finde ich, hat die Türkei die besten Fußballer. Ja. Da bin ich überzeugt.
Ja.
Wen findest du denn bei Österreich individuell so stark? Sabitzer spielt gut, keine Frage. Und dann?
Baumgarten.
Ja, guter Mann, keine Frage. Auch ein guter Fußballer. Ja. Aber die Türkei hat Arda Güler, Top-Fußballer. Ja. Dann haben sie den Jungen, der bei FC Bayern der Jugend gespielt hat, der Kenan Yıldız, der bei Juventus ist, für mich ein super Spieler. Barış Yılmaz, der Blondierte, der gegen die Tschechen über die rechte Seite, fand ich auch sehr stark.
Also der Stärkste.
Ja. Also ich finde die türkischen Spieler individuell stärker, aber ob das dann reicht,
wird also ich würde sie jetzt
Leimer ist auch ein Top-Spieler.
Guter Mann, ja.
Aber das stimmt schon.
Also ich würde sie jetzt 50-50 sehen.
Ja.
Wobei ich durch die vielen gelben Karten und durch die vielen Spieler, die jetzt gesperrt sind, die kleine 60-40 Österreich sehe.
Ja, ja, eigentlich spricht sogar mehr für Österreich, aber Fußball ist unberechenbar.
Manchmal ist es ja auch nur ein Jeföl, ne? Und der Uni hat ein Jeföl für die Tür.
Ja, und die spielen in Leipzig, auch das spricht für Österreich. Ne?
Ja, also das alte Heimat.
Aber trotzdem weiß man nicht, wie es aussieht.
Ich möchte aber auch noch mal eins sagen. Du sagst gerade Spanier, wenn wir gegen die verlieren, spätere Europameister. Ich habe ja immer auch noch die Franzosen im Blick. Ne? Also ich habe dieses erste Spiel Frankreich gegen Österreich gesehen. Ich weiß, Frankreich hat nachher auch ein bisschen enttäuscht. Aber da war Frankreich relativ stark. Also Qualität jedes Einzelnen klar zu erkennen. Ich würde die Franzosen mal nicht abschreiben.
Die darfst du nie abschreiben.
Das ist eigentlich auch logisch.
Also normalerweise, wir zeichnen montags morgens auf und alles schreibt und sagt, ein Spiel heute Abend Frankreich gegen Belgien voraus, wo sie sich vor lauter Taktik, eigentlich müssten die Anpfiff und dann wie beim großen Spiel der Philosophen von Monty Python, müssten erstmal alle 10 Minuten da stehen und überlegen, was sie jetzt dem Gegner alles antun wollen. Und dann fangen sie vielleicht mal an, Fußball zu spielen. Vielleicht dauert die ganze Phase auch 90 Minuten und es wird erst in der Verlängerung Fußball gespielt. Also da sind zwei Mannschaften, wo der eine dem anderen vorwirft, destruktiv und ihr habt uns 2018...
Aber das war ein super Halbfinale, ne? 2018 Belgien.
Ja, da sagen die Belgier, die Franzosen haben doch gar keinen Fußball gespielt. Und dann machen sie Umtiti oder irgendwie ein Kopfballtor aus einer Standardsituation. Also Anti-Fußball wird den einen vorgeworfen und die anderen werfen den Belgiern jetzt vor. Was habt ihr denn bis jetzt gemacht? Also die werfen sich gegenseitig vor, dass sie das Spiel verhindern wollen und gar keine Lust haben, Fußball zu spielen. Also ich bin mal gespannt. Glück, oh Glück, ich habe irgendwann im letzten Jahr mal eine Liste an die UEFA geschickt von Spielen, die ich gerne sehen wollte. Und dann kam eine Nachricht zurück, sie haben teilweise Erfolg gehabt mit ihrer Bewerbung und ein Achtelfinale D2-E2, das war so wie Star Wars, wie heißt der Vogel da? R2-D2 oder wie?
Irgendwie so, ja.
Der da piept und so. Egal, ich habe immer gedacht D2-E2 und dann kam die Auslosung und dann kamen in beiden Gruppen halt die Mannschaften, die eine, die D mit Frankreich, Holland und Österreich und Polen, das war natürlich, wusste man, da kommt eine. Ja, und dann dachte man, ja, kann doch Belgien Zweiter werden. Jetzt ist Frankreich Belgien.
Ja, ist ein schönes Spiel.
Super schönes Spiel. Ja, in Düsseldorf.
Ja.
Und man ist dabei, das ist die Hauptsache. Gell? Ich bin mal gespannt. Ja, und dann haben wir noch ein Spiel, Slowenien, unsere Slowenen hier in Wuppertal. Portugal. Die sind zähleibig sozusagen, unsere Slowenen.
Ja, total. Ne? Also das ist ja auch.
Vielleicht schaffen auch die das wie die Slowakei, halt so ein Wahnsinnsspiel hinzukriegen. Aber ich
würdest du sie ihnen zutrauen?
Also wenn die Portugiesen Tralala machen, dann kann das schief gehen. Also der Cesko hat bisher, man hat das Gefühl, das ist alles noch zu viel für ihn, die ganze Nummer, weil so ganz Slowenien wartet auf ihn. Aber die Mannschaft an sich ist sehr kompakt und ein bisschen, ja, gegen England haben sie ein bisschen, das war eigentlich das schlechteste Spiel gegen England. Die Engländer war wirklich das granatenschlechtes Spiel von denen. Da sind sie zu passiv gewesen, aber da muss schon viel zusammenkommen. Ja, normalerweise Portugal mit der Qualität von Manchester City
und enorme Qualität auch.
Das müsste dem Teufel zugehen.
Ja, wenn Ronaldo spielt, hat Slowenien eine Chance.
Ja, der spielt.
Ja, also Ronaldo ist die slowenische
Chance. Also haben wir dann ein schönes Viertelfinale, dann spielt Schweiz gegen
England.
England?
Schweiz spielt gegen England, das ist schon klar.
Deutschland-Spanien?
Ja. Deutschland-Spanien, die anderen beiden müssen halt heute und morgen noch.
Frankreich gegen
Portugal?
Ui. Ja. Frankreich, das ist halt die deutsche Seite, ja.
Und wer wäre da dann noch? Türkei gegen?
Türkei gegen Holland oder gegen Rumänien?
Oh.
Auch das ist ein Spiel Rumänien-Holland, sehe ich nicht so klar, wie viele das sehen.
Ich auch nicht.
Die also Holländer. Rumänen können auch gefährlich werden.
Ja, Rumänen habe ich zweimal gesehen, also am Fernseher, aber haben stark. Nicht wirklich nicht schlecht. Also
ja, die Holländer haben so ein Phlegma.
Das, die Holländer wenn sind die gut haben,
ja, finde ich auch. Also
nee, das Phlegma heißt Mittelfeld, da ist nicht viel.
Ja, nicht viel würde ich nicht sagen. Ich finde, die holländische Mannschaft ist schon gut, aber es kommt immer darauf an, wie die so ein Spiel angehen. Bei denen.
Ja, Frenkie de Jong fehlt denen schon.
Ja, fehlt als denen, aber.
Einen brauchst du denn?
Ich finde, die Qualität ist schon gut des Kaders, auch der Mannschaft, die da beginnt, aber. Weil den weißt du halt nie so richtig, finde ich. Aber so ein Halbfinale Türkei gegen Holland wäre doch, Viertelfinale wäre das, ne?
Viertelfinale. Immer langsam.
Jetzt bin ich schon in die Halbfinale.
Ja, diverse Tippspiele laufen ja weltweit hier, sage ich mal. Jeder hat irgendwo seine Tipps und ich muss sagen, ich liege irgendwo ganz weit im Mittelfeld so. Aber ein Turniersieger wird schon passen. Ja. EM bisher wirklich, bald ist sie vorbei. Das ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie schade.
Also spielfreie Tage sind schon langweilig, ne?
Ja. müssen wir uns sortieren, wenn kein Spiel stattfindet.
Es drohen wieder zwei. Ich glaube, der Mittwoch und der Donnerstag wird wieder ganz Wüstenei. Da wird kein Fußball weit und breit in Sicht. Aber nach dem Wochenende, das war schon satt an Fußball, gell?
Ja.
Aber ich habe Besuch aus dem Westerwald und alles Fußball, auf Fußball abgestimmt, Abendessen und wann man irgendwie eine Pause machen kann, mal an die frische Luft gehen und so. Das ist also schon, ist auch gut, wenn es irgendwann vorbei ist. Gell?
Aber das ist wie ein Trainingslager.
Aber im Moment sind wir noch mittendrin und das Schöne ist halt eben, man kennt das Gefühl ja fast gar nicht mehr, dass die deutsche Mannschaft noch dabei ist. Also das ist halt für ein Gastgeberland schon entscheidend.
Aber also ich sag mal jetzt, was im Viertelfinale, da kommen dann wirklich echt schöne Spiele. Ne?
Ja.
Also das muss man schon.
Ja, aber die anderen waren aber auch davor. Also was so eher mal nach Durchschnitt klang, war England-Slowakei, habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt das Vorspiel für die Georgier, aber das war schon satt, der Spannung
macht schon Spaß.
Ja, sonst ist halt auch im Fußball, hält sich alles viel bedeckt, große Transfers sind auch noch nicht gelaufen, auch im Wuppertaler Amateurfußball ist, jetzt fangen die Sommerferien an, aber einer wacht, der WSV, der ist am Ball.
Der WSV ist seit heute im Trainingslager.
Nee, gestern. Ne?
Gestern.
Sind am Sonntag nach Willingham schon trainiert dort. Da haben sie Erfahrung, das ist seit 3 Jahren sind sie da. Höhenluft, gibt auch noch rote Blutkörperchen, ein paar mehr. Ja, doch.
Ja.
Ist schon ein bisschen, also ist schon ein gewisses Reizklima, denke ich mal. Das macht schon was aus. Ist schon eine gute Idee. Ist ja auch angemessen. Das ist auch vielleicht jetzt nicht der Wembley-Rasen, auf dem sie da trainieren. Aber das passt jetzt auch zu der Situation. Man weiß, man muss sich irgendwie den Gürtel enger schnallen. Das ist alles bekannt, was die Spieler angeht und was die Qualität des Kaders vielleicht angeht. Aber ich sage mal, in Liebstadt oder da spielen sie nicht mehr, aber in Düren, der Rasen ist auch nicht anders und die Situation ist auch nicht anders. Also die müssen kann nicht wie Slowenien hier ein Stadion am Zoo zum Training haben, gell? Also das passt.
Ja, da geht es ja auch darum, da sind ja sehr viele neue Spieler und so Trainingslager, also wenn man so viele neue Spieler hat, ist ein Trainingslager definitiv von Vorteil, um sich auch außerhalb des Fußballs so ein bisschen besser kennenzulernen. Und der WSV ist, glaube ich, seit einer Woche jetzt im Training, hat wohl eine sehr anstrengende, harte Trainingswoche hinter sich, hat am Freitag in Bövinghausen, ne? Bövinghausen
ja, ist auch richtig, in Dortmund, ja, aber genau. ohne Regen. Also.
Freitagabend 3-1 gewonnen. Und und nutzt jetzt diese laufende Woche, um im Trainingslager nochmal, denke ich mal, an der körperlichen Fitness zu arbeiten und natürlich, um sich insgesamt auch besser kennenzulernen. Und das ist auch sehr wichtig, weil ich glaube, dass natürlich so im Vergleich zum letzten Jahr oder zum vorletzten Jahr so ein bisschen die Qualität verloren gegangen ist, individuelle Qualität, und man mehr über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen muss, und das kann man im Trainingslager auf jeden Fall nutzen.
Habt ihr denn schon einen Eindruck von dem neuen Trainer?
Also wie schätzt ihr den? Was mir sehr gut gefallen hat, er hat gesagt, wir brauchen relativ viele Spiele in der Vorbereitung. Mhm. Das war so ein Punkt, ich meine, das ist alles sehr theoretisch, wenn wir aus der Ferne meckern und sagen, aber in den letzten Jahren, also vor allem im vorletzten Jahr, hat mir einfach die Spielzeit gefehlt, die jeder einzelne Spieler absolviert in der Vorbereitung. Ja. So, in der Regel geht es am Anfang immer, nach 45 Minuten werden komplette Mannschaft ausgetauscht. So, da hast du 45 Minuten auf der Uhr. Machst du 5 Vorbereitungsspiele, 45 Minuten, hast du 200 Minuten gespielt. Ja. Das ist mir einfach zu wenig. Ja. Und dann gehst du in eine Saison rein, hast kein komplettes Spiel gemacht, bist nie über 90 Minuten gegangen. Das kann nicht sein.
Also für die ersten Spiele kann ich das nachvollziehen, weil die Belastung ja sehr hoch ist. Ja. Und man sagt ja auch am Anfang, alle beginnen bei Null irgendwo, um da die Chancengleichheit zu... Ja, ist natürlich theoretisch. Aber je näher es zum Meisterschaftsbeginn geht und du als Trainer eigentlich so eine Formation schon im Kopf hast, musst du auch meiner Meinung nach die Testspiele dazu nutzen, um die Mannschaft auf eine längere Distanz
genau. auch... Genau, und jeder sollte auch mal 90 Minuten gegangen sein. Genau. Weil da waren vor 2 Jahren war halt eben genau die Situation. Dann kam der erste Spieltag Hitze wie verrückt und alle hatten vielleicht mal 45 Minuten gespielt und sind dann im ersten Spiel von Aalen hier im Stadion mal vorgeführt worden. Was heißt Fitness... Intensität. Und das hat 3-4 Wochen gedauert, bis man auf dieser Wettkampfhärte war, um die Spiele auch läuferisch dann durchzustehen. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also, das frage ich mich sowieso immer. Also, das muss ja in der Vorbereitung möglich sein, zu erkennen, dass du diese Grundlagen da
liegst. Genau, du brauchst einen Stamm und der muss auch mal spielen 3-4 Mal.
Ja. Also, ja, du musst vor allem auch in den Vorbereitungsspielen auch über so einen Punkt hinauskommen, der wehtut.
Ja, genau.
Du immer vorher schon...
Genau, wenn du nach 60... Ich kann mich erinnern, Marco Stiepermann war damals dabei und der wurde dann im Testspiel nach 70 Minuten ausgewechselt und der winkte ab. Also sagte, warum ich jetzt? Warum muss ich jetzt hier geschont werden? Für was denn? Für was wollen die mich hier schonen? Ja, weil er selbst merkte, er brauchte. Er hat ja wirklich 3-4 Monate gebraucht, um wirklich richtig drin zu sein nach einer gewissen Pause.
Genau.
Ja. Und das, ich glaube, das macht der René Klingbeil richtig. Er spricht jetzt von hoher Intensität und gibt klare Ansagen, was er von seinen Spielern erwartet. Er hat gesagt, geht nicht über den Punkt hinaus, also jetzt aber Mut, Intensität im Spiel, aber nicht erst sich totlaufen und dann sagen, Trainer, ich kann nicht mehr. Also so klare Ansagen an die Spieler, wo sind sie jetzt? Und ich glaube, auch mit seinen Co-Trainern, das ist alles, mir hat schon das erste Training imponiert. Also wie gesagt, das Auftakttraining, das ist einfach klar strukturiert. Du hast deinen Trainingsaufbau und man wusste, was er sehen wollte und was er macht. Mhm. Da muss man halt die Daumen drücken. Er muss ja auch mit den Spielern auskommen. Ich glaube, an dem Trainer wird es wahrscheinlich nicht liegen. Wenn dann ist es, da ist halt die Hoffnung, dass Gaetano Manu da richtig die richtigen Spieler rausgezogen hat, die woanders vielleicht oder auf dem Weg sind, sich noch, dem René Klingbeil wird Spieler entwickeln müssen. Da werden einige, die müssen sich positiv entwickeln, sonst wird es schwierig.
Ja. Ich frage euch nochmal, welcher Spielerabgang tut am wehsten beim Wuppertaler SV?
Mert Götschan war ein super Linksverteidiger hier für den WSV.
Ja.
Wen haben wir noch?
Der Ercan hat sich super entwickelt in der Rückrunde.
Als Defensiver, also als Sechser.
Ja.
Der hat ja wirklich gut.
Die also ich hätte Stürmer, auch gerne Schwers noch
Schwers gesehen, natürlich, weil, ja. Schwers, 8, 9, 10 Tore, die er macht.
Ja, dann sind so
die weite Einwürfe, die immer ja. ein Mittel
war. Ja, war auch Kapitän. Also Kapitän, hatte ja
Führungsspieler.
Pitlick war ja erst Kapitän. Ich glaube, Schwers war Nummer 2 und dann, dann die Wechsel. Geschichte, den Wechsel. Und ich fand Schwers auch, den hatten wir ja auch mal zu Gast. Guter Charakter, finde ich. Gutes Fußballeralter. Also das wäre schon schön gewesen.
Pitlick natürlich auch von der Qualität. Wenn er nicht gerade gesperrt war.
Ja, Pitlick war einfach durch das Thema, finde ich. Also das ist ein guter Spieler. Ja,
das war einfach zu viel.
Der wird hat auch die Qualität, bei Viktoria Köln in der dritten Liga zu spielen. Der hat das drauf auf jeden Fall. Aber ich finde, der Zeitpunkt war jetzt einfach da beim
Baseball. Ja, es war einfach zu viele Sperren. Genau. Und ein Spieler, der ständig gesperrt ist, das macht man dann als Verein. Es kann einfach nicht laufen. Gell? Also wie gesagt, die vorne weiß ich gar nicht mal. Benchop war mir im Abschluss nicht stark genug. Mhm. Und Macheta im Endeffekt auch nicht.
Ja, finde ich auch. Also dafür, wenn man jetzt so, man hat jetzt zwei junge Stürmer geholt, mit dem Argentiner Callas, glaube ich, heißt der, und dann der Reck, der Herausforderer sozusagen, ist auch ein Mittelstürmer. Ich finde, da muss man jetzt mal gucken, wie die sich entwickeln und natürlich würde Benchop dieser Mannschaft auch gut tun mit der Erfahrung, aber das ist auch müßig jetzt im Nachhinein.
Als Typ halt eben auch und als Publikumsliebling und so, klar, das ist, sind Verluste, aber das...
Kann in Aachen auch eine Rolle spielen noch?
In der dritten Liga?
Ja. Ja, bei Heimspielen bestimmt, zu Hause mit der Atmosphäre, wenn Aachen Druck aufbauen will... Auswärts kommt darauf an, wie die Aachener spielen wollen. Wenn sie eher so aus einer Situation spielen, wo sie in die Konter kommen wollen, dann finde ich jetzt nicht unbedingt.
Also aber ich glaube, als
Strafraumstürmer ist
es. Könnte schwer haben. Also das könnte sein.
Aber ich denke auch, er wird sich so gut einschätzen können, dass er weiß, dass er in der dritten Liga nicht jedes Spiel machen wird.
Aber Götschan und Ercan Aday, die werden Sicherheit den Weg machen und Schwers wird auch in Gladbach halt eine Führungsrolle übernehmen.
Ja, das denke ich auch,
um die Abwehr zusammenzuhalten. Ja, dann beim WSV, die sitzen jetzt noch in Willingen, kommen dann am Freitag nach Hause und ja, da muss man mal sehen, ob das Stadion am Zoo, ob da die Spinde leergeräumt sind. Wir drücken den Slowenen eigentlich die Daumen, das ist die nette Gäste hier. Und die laufen so ein bisschen unterm Radar von allen. Ja, 24 Mannschaften wird am wenigsten über Slowenien geredet.
Ja.
Noch keine Niederlage. Ist eigentlich auch ein bisschen schade, gell? Also das Medieninteresse ist auch, hält sich auch für an den Slowenien
Grenzen. Die können es ja ändern heute Abend, ne? Also wenn sie es heute Abend schaffen, dann reden viele über Slowenien.
Der Trainer hat offiziell ungefähr 10 Sätze von sich gegeben. Also der hält sich da mit Kommentaren sehr zurück und sagt auch nur das absolut Notwendigste. Der Novakovic, der macht für ihn vielleicht so mehr die Pressearbeit.
Ja. FC-Spieler, halt auch ex-FC-Spieler übrigens.
Ja, natürlich.
Ich bin ja hier in der Minderheit.
Alter Held, Andreas und ich
genau.
Sind beide Kölner.
Ja. Ja. Das also waren noch Zeiten, ne, wie wir noch solche Stürmer hatten.
Ja. Sagen.
Er spricht
da wurde noch mal getroffen.
Ja. Er spricht natürlich gut Deutsch, aber der Trainer spricht auch gut Deutsch, aber er lässt den Novakovic dann schon mal die Interviews geben. Dann in den. Aber wie gesagt, die sind kaum aufgefallen, aber in Slowenien werden sie natürlich, wenn sie nach Hause kommen, sagen, dann
international
werden sie gefeiert, die Jungs. Ja.
Achtelfinale jetzt gegen Portugal, müssen wir mal schauen.
Und eigentlich... Fast so wie der andere Nationalheld, und der ist aber auf zwei Rädern unterwegs, der Pogacar, der gestern schon wieder angegriffen hat. Aber ich glaube, den Team, also den Spirit oder diesen Geist oder diesen Kampfgeist von dem Pogacar, den werden sie sich dann heute zum Vorbild nehmen. Aber wir werden es sehen.
Wir schauen mal.
Ja, Olaf, viel Spaß noch weiter. Nächstes Spiel von dir.
Ist heute Abend Frankreich-Belgien und dann muss ich mal schauen. Also wahrscheinlich werde ich nicht nach Stuttgart können. Das tut mir jetzt natürlich ein bisschen weh, Deutschland gegen Spanien.
Du musst im Halbfinale.
Muss ich im Halbfinale Spanien wieder gucken. Eingreifen. Mal gucken,
Halbfinale
ob ich die Deutschen dann nochmal sehen darf. Das ist in München.
In München.
Ja.
Mhm.
Ja.
Spanien gegen
Frankreich.
Frankreich.
Oder Belgien.
Ja, der Lothar würde jetzt sagen, ach, hör auf, Andreas, du alte
Unke.
Also,
so wird das nicht.
Also ich übernehme jetzt mal seinen Part an Andreas.
Ein bisschen mehr Euphorie.
Andreas,
genau.
Stell dir mal vor.
Erst kritisierst du die Zuschauer im Stadion
absolut,
und dann unkst du hier die ganze Zeit.
Ja, einer muss hier die Arbeit
machen. Ja, nur und damit sein Tipp auch eintrifft. Ja. Also das ist nicht in Ordnung.
Genau, das ist sehr egoistisch. Also ich wünsche euch allen noch einen schönen Rest-EM und wir hören uns wieder nächsten Montag mit vielen, vielen neuen Weisheiten. Ja. Bis dann.
Wunderbar. Tschüss, danke.
Dies ist ein Podcast der WZ.